Wir wollen unsere Bibeln öffnen, Matthäus Kapitel 6. Wir sind beim Vater unser, machen dort weiter, wo wir stehen geblieben sind. Also es geht darum, wir hatten ja den Einstieg gemacht und letzte Mal habe ich nochmal die Struktur wiederholt, wie das Vater unser ist, dass es in dem Sinn nichts Neues ist. Jesus bringt hier kein neues Gebet, was die Menschen nicht kannten, oder auch keine neue Art des Gebetes, das die Menschen nicht kannten, sondern es ist das Gebet, was im Alten Testament, was durch die ganze Schrift hindurch immer und immer wieder gezeigt wird, wiederholt wird, auch in der Struktur, dass es nicht darum geht, dass wir Gott herunterbringen wollen auf unser Wille, auf unser Niveau, auf unsere Absichten, sondern dass wir als Kinder Gottes eingereiht werden und übereinstimmen mit dem Willen Gottes. Also, das war die Struktur des Gebets, war nichts Neues, und auch ebenso weiter das Gebet selbst. Und ich lese nochmal den ersten Satz. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Den Bezug als Vater war ebenso nichts Neues. Auch im Alten Testament kannten die. Das war ihnen vertraut. Schon in der Lehre des Mose, im Lied Moses, war das klar beschrieben, wo Gott als Vater beschrieben wird. Und sie kannten den Gott, der nicht einfach nur als Richter, als Erhabener, als großer Gott irgendwo weit weg war, sondern er war Gott als ihr Vater. Und die Eigenschaften des Vaters sahen wir in diesem Abschnitt. Und das möchte ich uns nochmal kurz darauf aufmerksam machen, womit das verbunden ist in diesem Wort Vater. Das sind keine leeren Worte, ja, sondern es ist gefüllt, es ist ein Inhalt darin. Und die Verbindung war zum Felsen. Die Verbindung war darin, dass der Vater den Lebensraum vorbereitet. Dass der Vater sich verbindlich macht zu seinen Kindern, zu dem Volk. Der Vater gibt Leben und er erhält Leben. Er schützt Leben. Das sahen wir alles im 5. Buch Mose, Kapitel 32. Ja, er erhält und schützt es. Es gab Beispiele dadurch, wie ein Adler seine Jungen schützt. Er leitet sie. Er versorgt mit Nahrung. Und er gibt wirklich Heil, er rettet. Das waren die Eigenschaften vom 5. Buch Mose. Ich möchte als nächstes aufzeigen, ich möchte da einfach weitermachen. Es ist wichtig, dass wir begreifen, dass Gott sich als Vater geoffenbart hat und was die Eigenschaften eines Vaters sind. Auch natürlich zum Lernen dafür, ihr erinnert euch an Epheser Kapitel 3, wo Gott sagt, dass jede Vaterschaft den Namen von ihm hat. Ja, wenn wir als Väter lernen wollen, gute Väter zu sein, dann haben wir dorthin zu gehen und bei dem zu lernen, von dem alle Vaterschaft benannt ist. Wie auch wir sorgen sollen und versorgen sollen und was es für uns bedeutet, ein Vater zu sein. Okay, und dazu lesen wir uns Jesaja Kapitel 63. Da fängt es an. Jesaja Kapitel 63, das nächste Bild, wo Gott sich ganz klar als Vater offenbart, und das Volk kennt es. Jesaja 63 von Vers 6. Ich lese im 63. Kapitel nur ein paar Verse und dann gehen wir in das nächste Kapitel. Entschuldigung, im gleichen Kapitel ist das alles. Es geht bis ins Kapitel 64. Also von Vers 6. Vers 6, 63. Und so zertrat ich die Völker in meinem Zorn und machte sie trunken mit meinem Grimm. Und ich ließ ihren Saft zur Erde fließen. Hier macht Gott einen Kontrast zu seinem Volk, wo er der Vater für das Volk ist und zu den Völkern. Und er sagt, dass er die Völker zertreten hat. Und er wird beschrieben, wie Gott das Gericht über die Völker durchgezogen hat. Dann aber in Vers 7. Ich will an die Gnadenerweisungen Jahwes gedenken, an die Ruhmestaten des Herrn, wie sich gebührt, nach allem, was der Herr an uns getan hat und dem vielen Guten, das er dem Hause Israels erwiesen hat, nach seiner Barmherzigkeit und der Fülle seiner Gnadenerweisung. Also hier geht's, Entschuldigung, hier geht's immer noch um den Kontrast. Aber jetzt in Vers 10. Sie aber waren widerspenstig, hier geht es um das Volk, und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Hier erlebt jetzt das Volk genau, also in der gleichen Weise das Gericht Gottes, wie Gott es über die Nationen ausgegossen hat. Dann aber in Vers 15, ab Vers 15. Hier wird jetzt aufgezeigt, was Gott als Vater trotzdem für das Volk macht. Von Vers 15. Blicke vom Himmel hernieder und sieh herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Hier ist die Erwartung des Volkes an den Vater. Sie wissen, dass man ihn als Vater anrufen kann und die Erwartungen sind da und deswegen rufen sie ihn an, dass er sich herablässt, dass er sich beugt, dass er auf sie blickt als auf seine Kinder. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Das erwarten sie von dem Vater. Das Aufwallen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit hält sich gegen mich zurück. Und doch bist du unser Vater. Und doch bist du unser Vater, obwohl wir das jetzt nicht merken. Wir sehen das nicht, aber unsere Erwartungen sind auf dich gerichtet. Und doch bist du unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von uns und Isaak kennt uns nicht. Du aber, o Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser in Ewigkeit. Unser Erlöser von Ewigkeit her. Weil sie wussten, dass Gott ihr Vater ist, darum haben sie gebetet. Darum haben sie sich an Gott gerichtet. Ja, von Vers 15 ist das Gebet des Volkes. Darum sind die Erwartungen an den Vater, wie sie sind. Und das sehen wir hier, dass der Vater wirklich diese Eigenschaften hat, dass er eifert, wie in Vers 15 beschrieben wird, dass er Liebe hat. Und dass er barmherzig ist und seine Barmherzigkeit ausgießt über seinem Volk. Wir lesen weiter. Vers 17. Herr, warum willst du uns abirren lassen von deinem Wegen, also von deinen Wegen, und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, wegen der Stämme deines Erbteils. Herr, warum willst du uns abirren lassen? Die Erwartungen an den Vater sind so, Herr, du bist unser Vater und der Vater, der gibt seine Kinder nicht preis. Auch wenn sie in die Irre gehen, dann weißt du als Kind, mein Vater, er lässt mich nicht. Das sind die Eigenschaften eines Vaters und deswegen richten die sich so an ihren Vater. Warum lässt du uns abirren? Herr, warum willst du uns abirren lassen? Du bist der Vater. Vers 19. Wir sind geworden wie solche, über die dein Name niemals, Entschuldigung, wir sind geworden wie solche, über die du niemals geherrscht hast, über die dein heiliger Name nicht ausgerufen worden ist. Wie kann man so einer werden, über den der Herr nie geherrscht hat? Entweder man würde doch sagen, wenn man jetzt einfach nur sich nicht hinein vertieft in diesen Vers, man kann sagen, Herr, wir sind geworden, über die du jetzt nicht herrschst. Aber er sagt, wir sind geworden als solche, über die du nie geherrscht hast. Was bedeutet das? Er sagt nichts anderes damit aus. Herr, du hast geherrscht über unsere Väter. Du warst ihr Gott. Ja? Aber wir sind eine Generation geworden, über die du nie geherrscht hast. Es ist sehr identisch mit der Aussage von Jesus, wo er zu den Leuten sagt, Matthäus 7, ich werde, wenn sie vor mir stehen werden, in ewig in der Herrlichkeit, also vor den verschlossenen Türen, und sagen werden, Herr, haben wir nicht in deinem Namen das und das und das getan? Und er sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Und diese Leute, sie bekennen das und sie erkennen, Herr, wir sind als solche geworden, über die du noch nie geherrscht hast, über die dein Name noch nie ausgerufen wurde. Als solche sehen die sich jetzt. Und jetzt gehen wir ins Kapitel 64. Weiter geht es darum, wo das Volk bekennt, in welcher Situation sie sich befinden, wie sie sich sehen. Ach, dass du den Himmel zerrissest und herabführest, dass die Berge bebten vor deinem Angesicht. Wie Feuer Reisig entzündet, wie Feuer Wasser siedend macht, um deinen Namen deinen Feinden bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern, indem du furchtbar eingreifst für uns, unerwartet herabführst, dass vor deinem Angesicht die Berge erbebten. Herr, greife so ein, dass man das sieht, dass du unser Vater bist. Denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn harren. Du kommst dem entgegen, der sich daran erfreut, Gerechtigkeit zu tun, denen, die auf deine Wege an dich gedenken, auf deinen Wegen an dich gedenken. Doch siehe, du wurdest zornig, weil wir Sünde begingen und lange Zeit darin geblieben waren. Aber möchte uns doch geholfen werden. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen. Denn du hast dein Angesicht von uns verborgen und uns dahingegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Ist das nicht wie Römer 3? Wie Römer 2, Römer 3, wo Menschen erkennen, wir sind wirklich, all unsere Gerechtigkeit, wir sind verloren, wir sind unrein. Und in dieser Situation, wenn der Mensch dieses erkennt, da haben wir weiter jetzt von Vers 7. Nun aber bist du, Herr, Entschuldigung, ich habe einen Satz Vers 6 noch ausgelassen. Denn du hast dein Angesicht von uns verborgen und uns dahingegeben in der Gewalt unserer Missetaten. Denn du hast dein Angesicht von uns verborgen, ja, in Bezug gerade darauf, weil sie so unrein sind, hat Gott, der Herr, sein Angesicht von ihnen verborgen. Und jetzt Vers 7. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Zürne nicht allzu sehr, o Herr, und gedenke nicht ewiglich an die Sünden. Ziehe doch das in Betracht, dass wir alle dein Volk sind. Sie legen sich in die Hand des Vaters und geben zu, du bist der Vater wie ein Töpfer gegenüber dem Ton. Wir sind jetzt in deiner Hand. Mache aus uns, was dir gefällt. Kläre das Problem deines Zorns. Kläre das Problem der Sünde. Ja, in Vers 8, zürne nicht allzu sehr, o Herr, und gedenke nicht ewiglich an die Sünden. Ja, Gott kann das nicht einfach so wegwischen. Deswegen legen sie sich in die Hand Gottes und sagen, du bist wie der Vater, du bist wie der Töpfer, der den Ton nimmt, mache mit uns, was du willst, kläre das Problem der Sünde, bringe du ein Opfer dar, das die Sünde wegwischt. Ja. Also viele Eigenschaften, die das Volk hier in ihrem Gebet aufzeigt, was sie vom Vater erwarten und dass sie es wussten, Gott ist ihr Vater. Es ist nichts Neues, was Jesus hier bringt, im Vaterunser, sondern die Eigenschaften des Vaters waren präsent. Und das ist das Interessante, dass wie in der Stelle von Mose 32, so auch hier, bringen sie die Eigenschaften des Vaters immer mit dem zusammen, der sie erlöst von der Sünde, der sie befreit, der Heiland ist. Selbstverständlich können wir als Väter, wir können niemanden retten. Wir können unsere Kinder nicht retten. Wir können für sie beten und wir können sie im Gebet zu dem bringen, der sie retten kann. Ja, aber die Eigenschaften eines Vaters sind diejenigen, die retten, die Heil bringen, ja, die barmherzig sind, die liebevoll sind, die gnädig sind, die fürsorglich sind, sehen wir alles aus diesen Bibelstellen. Ich möchte zur nächsten Stelle gehen aus Jeremia. Jeremia 31 von Vers 1. Jeremia 31 von Vers 1. Zu jener Zeit spricht der Herr, und es geht um jene Zeit, es geht noch für Israel um die Zukunft, es geht um den neuen Bund, den der Herr mit ihnen machen wird. Es geht aber auch um den Bund, der uns im Hebräerbrief beschrieben wird, der mit den Kindern Gottes geschehen ist. In diesen Bund wird das Volk als solches, das Volk Israel als Nation noch hineingebracht werden, wo die Kinder Gottes sich schon befinden. Ja, das lesen wir klar im Hebräerbrief. Also, aber hier um Israel, um das Volk geht es noch in der Zukunft. Zu jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein und sie werden mein Volk sein. So spricht der Herr, ein Volk, das dem Schwert entflohen ist, hat Gnade gefunden, weil der Vater gnädig ist in der Wüste. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Ich will dich wieder aufbauen. Ja, du wirst neu aufgebaut werden, du Jungfrau Israels. Du wirst neu aufgebaut werden, du Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder mit den Handpauken schmücken. Also Handpauken sind Handtrommeln. Pauken, ja, Musiker, so ähnlich wie Trommeln. Du sollst dich wieder mit den Handpauken schmücken und ausziehen in fröhlichem Reigen. Das ist ein Tanz. Du wirst auf den Höhen Samarias wieder Weinberge pflanzen. Die sie angelegt haben, sollen sie auch genießen. Also nicht nur anpflanzen und nicht genießen, sondern die es anpflanzen, die werden es auch genießen. Denn es kommt ein Tag, da die Wächter auf dem Bergland von Ephraim rufen werden, macht euch auf, lasst uns nach Zion gehen, zu Jahwe, unserem Gott, denn so spricht der Herr, frohlockt mit Freude über Jakob und jauchzt über das Haupt der Völker, verkündet, singt und sprecht, rette, o Jahwe, dein Volk, den Überrest Israels. Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von den Enden der Erde. Unter ihnen sind Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende miteinander. Eine große Gemeinde kehrt hier zurück. Weinend kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Ich will sie zu Wasserflüssen führen, auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht straucheln werden. Denn ich bin Israel zum Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. Wo der zweite Bund sich erfüllt, also dieser Bund, der mit den Kindern Gottes erfüllt ist, wenn das ganze Volk in diesen Bund hineingeführt wird, dann sagt Gott, dann ist die Vaterrolle in vollem Ausmaß aktiv. Ja? Denn ich bin Israel zum Vater geworden. All diese Eigenschaften, die wir davor gelesen haben, sehen wir in den Eigenschaften des Vaters verborgen. In der Lebzeit des Volkes war das aber längst nicht immer so, dass sie Gott als Vater wirklich erlebt haben. Selbst in Jeremia wird das beschrieben. Jeremia fängt damit an, im Kapitel 2, Vers 27, wo das Volk die Götzen als ihren Vater bezeichnet. Jeremia 2, Vers 27, die zum Holz sagen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich geboren. Wisst ihr, das klingt vielleicht lächerlich. Wie kann eine Nation zum Holz, zu Götzen sagen, du bist mein Vater? Wenn du aber die Eigenschaften des Vaters dahinter jetzt siehst, was es bedeutet, wisst ihr, dass es heute genau das Gleiche ist? Man lächelt vielleicht darüber, dass die so töricht waren und irgendwelche Dinge aufgestellt haben. Aber derjenige, der die Evolutionstheorie als wahr anerkennt, macht nichts anderes. Er bekennt, dass Holz und Stein, dass tote Materie, sie sind der Vater von ihnen. Sie haben diese Dinger, also Evolutionstheorie, all das Tote und der Unfug, an was man glaubt, ist nichts anderes wie dieses Bekenntnis des Volkes. Weil Gott allein ist der Vater und nicht irgendwelche tote Materie. Und genauso für diejenigen, für die Mystiker und all diejenigen, die vertreten, dass die Natur unser Gott ist, bekennen nichts anderes wie Jeremia 2, Vers 27, dass das ihr Gott ist. Und sie verleugnen den Schöpfer, den Gott und Vater. Also im Volk Israel war das nicht immer so gelebt worden, dass Gott als Vater anerkannt wurde. Und weiter in Jeremia 3, Vers 4, hast du nicht eben jetzt angefangen, mir zuzurufen, mein Vater? Der Freund meiner Jugend. Und dieser Satz steht in der Regierungszeit Josias, wo Gott sagt, habt ihr nicht jetzt gerade angefangen, so zu sagen? Und derjenige, der die Geschichte kennt, weiß, was für ein König Josia gewesen ist, dass er das Volk zurückgeführt hat zu Gott, dass Josia war derjenige, der sogar über Israel Gericht ausgeübt hat. Ihr könnt euch erinnern, wo der Prophet bei der wo das Land sich geteilt hat bei Jerobeam und Jerobeam, der König von Israel, und Rehabeam, der König von Juda, und wo der Prophet dann nach Israel zu Jerobeam kommt und der König steht gerade auf dem Altar und opfert da und der Prophet weissagt gegen den Altar und sagt, dieser Altar wird bersten und die darauf opfern werden verbrannt werden, die Gebeine von diesen Leuten werden verbrannt werden. Es war Josia, der dieses prophetische Wort erfüllt hat, der seine Leute bis nach Jerusalem, bis nach Israel geschickt hat und die Gräber geöffnet hat und die Gebeine dieser Propheten, dieser Leute, die da geopfert haben, rausgeholt hat und da verbrannt hat. Es war Josia, der ordentlich aufgeräumt hat im Land. Und in dieser Zeit spricht Gott diese Worte. Ihr habt jetzt gerade angefangen, mich als Vater anzusehen. Ich lese nochmal. Hast du nicht eben jetzt angefangen, mir zuzurufen, mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du? Und Vers 19, ich hatte zwar gedacht, was für eine Stellung will ich dir geben unter den Söhnen? Ich will dir das erwünschte Land schenken, das allerschönste Erbteil der Völker. Und ich hatte euch, und ich hatte auch gedacht, ihr würdet mich Vater nennen und ihr würdet euch nicht mehr von mir abwenden. Aber das Ganze war nur Show. Im ganzen Volk, zur Zeit Josias, sie sind zwar mitgegangen, aber das war nur Show, das war nicht echt gewesen. Und deswegen kam auch das Gericht über das Volk, bis, wie wir gelesen haben in Jeremia 31, wo Gott ihre Herzen verändern wird. Unser Vater, also klar und deutlich, ich möchte nochmal hinweisen, ein bekannter Ausdruck für das Volk, was eine große Botschaft verbirgt, das Anrufen Gottes als Vater. Es ist nicht einfach nur ein leeres Wort, sondern es ist ein Wort, das Gefühle, das Verantwortung und das all die Eigenschaften Gottes mit sich trägt, wenn du Gott als Vater anrufst. Es heißt aber hier, unser Vater, der du bist im Himmel. Und das ist das Interessante. Genauso, was wir gleich hier im Kontext sehen werden, unser Vater, der du bist im Himmel, sehen wir auch im Alten Testament. Warum macht er diesen Sprung, unser Vater, der du bist im Himmel? Ist Gott nicht allgegenwärtig? Lehrt die Schrift nicht, dass Gott hier ist? Haben wir nicht vergessen das Wort Jesu, wo er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage? Gibt es eine Zeit, wo Gott nicht da ist, wo er nicht hier bei dir ist? Warum sagt er bei dieser Anbetung, unser Vater, der du bist im Himmel? Warum? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Warum sagt er nicht unser Vater, der du hier präsent bist, der du gegenwärtig bist, der du die Eigenschaften des Vaters hier in meinem Leben auslebst? Und das ist, was wir aus dem Alten Testament sehen. Die Gegenwart des Herrn. Ja, Gott ist überall gegenwärtig. Aber es wird extra gesagt, dass er im Himmel ist. Warum? Weil es trotz der Gegenwart Gottes eine Distanz gibt, der im Himmel ist und wir sind auf Erden. Und das hat eine Folge. Das hat viele Folgen, aber eins möchte ich betonen. Und zwar mit dem Psalm 111, Vers 1, nicht 111. 111 wäre, wenn man alle Zahlen zusammentun würde. 11 Vers, von Vers 1. Dem Vorsänger von David. Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele, fliehe wie ein Vogel auf die Berge? Denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen. Sie haben ihre Pfeile auf die Sehnen gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzens sind. Wenn die Grundfesten eingerissen werden. Was soll der Gerechte tun? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Hier auf Erden wird der Bogen, also wird der Pfeil auf die Sehne gelegt und wird auf den Gerechten geschossen. Der Gerechte, derjenige, der auf Gott vertraut, er erlebt Dinge, als hätte er keinen Vater, der über ihn wacht. Er erlebt Dinge, als hätte er niemanden, der ihn beschützen kann, hier auf Erden. Aber das ist, was der Psalmist klar und deutlich macht. Gott ist im Himmel. Gott sitzt auf seinem Thron. Er ist der Herr. Er ist nicht vom Thron gestürzt worden. Es ist ihm nichts aus der Hand geglitten. Er ist immer noch Herr, obwohl es so aussieht. Er ist immer noch Vater, obwohl es nicht sichtbar ist. Und guckt mal jetzt in den Kontext, in dem Jesus hier das, dieser ganz kleine Kontext von Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer viele Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Er macht es hier deutlich, hört mal zu, wenn ihr betet, macht nicht viele Worte. Gott weiß und kennt eure Situation, wo ihr euch befindet. Macht nicht viele Worte, denn er ist euer Vater. Ein Vater weiß, wo sich die Kinder befinden. Er kennt die Situation des Kindes, er kennt das Herz des Kindes. Und jetzt die Verbindung, ihr Lieben. Weil Gott im Himmel ist und nicht neben dir auf Erden, geschehen Sachen, die manchmal schwer einzuordnen sind. Manchmal stirbt jemand von den Lieben. Manchmal geht man so wie Hiob durch Trübsale. Bedeutet das, dass der Vater das nicht wusste? Hast du ihm vielleicht die Dinge nicht genannt? Hast du nicht spezifisch für diese Dinge, für diese Schwierigkeiten gebetet? Wusste er das jetzt nicht, weil er im Himmel ist? Nein, sondern er macht deutlich, ihr Lieben, Gott ist im Himmel und er weiß es. Er ist Gott, der auf dem Thron sitzt. Es ist nicht nötig, dass du im Detail in einem öffentlichen Gebet ihm all diese Dinge bei Namen nennst. Du kannst ihm vertrauen. Und aus diesem Grund finde ich, es ist, warum Jesus hier genau das als mit dem Vater verbindet. Wenn du weißt, dass Gott dein Vater ist, dann kannst du ihm vertrauen, ohne dass du all deine Sorgen ihm ausschüttest. Du weißt, dein Vater, er weiß es. Auch wenn er im Himmel ist, sitzt er auf dem Thron und er weiß, wie es seinen Kindern geht. Also die Verbindung gerade, nicht zu plappern wie die Heiden, sondern ihn anzubeten in dieser Form, wie hier das Gebet gegeben wird, ihn zu loben, dafür zu beten, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschehe, dass er verherrlicht wird, ist viel wichtiger als meine Wehwehchen ihm vorzubringen, weil du weißt, dass er Vater ist. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich denke, dass die wenigsten von uns heute wirklich mit dieser Bitte etwas anfangen können. Geheiligt werde dein Name. Was verbindet man überhaupt mit deinem Namen? Viele von uns haben Kindern Namen gegeben. Auf was habt ihr geachtet, als ihr euren Kindern Namen gegeben habt? Wenn es hier heißt, dein Name werde geheiligt. Und wenn wir das in der heutigen Zeit betrachten, dein Name werde geheiligt. Auf was habt ihr geachtet beim Namen? Auf den Laut, dass es schön klingt, dass ihr dem Kind so einen Namen gebt, vielleicht wie es der Uropa hatte oder in der Verwandtschaft oder in der Familie. Vielleicht habt ihr eine Tradition, dass der Vater immer einen Namen weitergibt, wie sein Vater hieß und dann der Sohn wie der Vater und so weiter und so fort. Ja, kann man machen. Was bedeutet, dein Name werde geheiligt? Wenn wir zur Schrift kommen, da werden wir schnell feststellen, dass der Name weit davon entfernt ist, ein Laut wiederzugeben. Es ist leider in der Geschichte auch vom Volk Israel so weit gekommen, dass es wirklich nur um den Laut ging. Manche in euren Bibeln, wenn ihr eine Elberfelder Bibel habt, eine ältere, so wird der Name Yahweh wiedergegeben als Jehova. Warum? Weil das Volk einfach nur an den Buchstaben, am Laut sich festgehalten hat. Und weil Gott schon im Alten Testament klar gemacht hat, dass der Name Gottes nicht missbraucht wird, so sind sie einfach nur hingegangen und haben diesen Laut wollten sie nicht aussprechen. Und sie haben aus Jahwe und aus Adonai haben sie ein Wort zusammengestellt. Und zwar, sie haben die Konsonanten herausgenommen, die Konsonanten genommen aus Jahwe und die Vokale aus Adonai und haben ein Wort zusammengestellt, woraus Jehova wurde. Ja, so ein Wort gibt es nicht, so einen Namen gibt es nicht. Aber weil man den Namen so geehrt hat, und wenn du heute hingehen würdest zu den konservativen Juden und den Namen Jahwe aussprechen würdest, die würden dich vielleicht umbringen. Ja. Der Name Jahwe wurde einmal im Jahr nur ausgerufen. Und zwar am Versöhnungstag wurde er einmal ausgerufen. Und nachdem der Tempel zerstört wurde, wurde nicht mal da der Name Jahwe ausgerufen, so dass man heute nicht mal mit hundertprozentiger Sicherheit weiß, ob Jahwe wirklich so ausgesprochen wird. Ob dieser Name wirklich oder ob es vielleicht etwas Unterschiede hat. Also, das Volk hat sich tatsächlich einfach nur am Laut gebunden. Aber in der Schrift, wenn es darum geht, dein Name werde geheiligt, ist weit mehr als nur der Laut, als irgendwelche aneinandergereihten Buchstaben, sondern es geht darum, die Person, der Charakter, selbst der Mensch als solcher. Und ich möchte als Beispiel nehmen, guckt mal in 1. Samuel 18, Vers 30. 1. Samuel 18, Vers 30. Und die Fürsten der Philister zogen in den Krieg, und es geschah, so oft sie in den Krieg zogen, hatte David mehr gelingen als alle Knechte Sauls. Also hier, das ist die Zeit, wo Saul König war und der David eingezogen hat, nachdem er den Goliath besiegt hat in sein Heer, und David zieht jetzt als Heerführer aus, und David hat mehr Erfolg wie alle anderen Heerführer. Und dann heißt es so, dass sein Name hoch geachtet wurde. Was heißt das anders? Seine Person, der David, wurde hochgeachtet. Nicht einfach nur der Laut des Namens, dass jetzt jeder, der David hieß, hochgeachtet wurde. Ja, sondern es geht um die Person. David wurde hochgeachtet, und das heißt, sein Name wurde hochgeachtet. Hat nichts einfach nur mit dem Laut zu tun. Das andere Beispiel, ein fantastisches Beispiel, was wir im Buch Mose wiederfinden. 2. Mose, Kapitel 33. Hier möchte Mose Gottes Herrlichkeit sehen. Hier möchte Mose, dass Gott bei ihnen ist und nicht einfach nur irgendein Engel mit ihnen schickt. Und auf diese Bitte Mose in Kapitel 33 wird in Kapitel 34, das habe ich, 2. Mose 34, da kommt das dann so weit, dass Gott seinen Namen ausruft vor Mose. 34, von Vers, ich lese Vers 4 auch noch mit. Mose hieb sich zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren, und er stand am Berg, und er stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinerne Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Also Gott kommt hier und er ruft den Namen des Herrn aus. Und was hat er ausgerufen? Herr, 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 Herr. Nein, sondern hier wird jetzt gesagt, was er ausgerufen hat. Aber es ist ganz klar unter der Bezeichnung, er rief seinen Namen aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr, also Jahwe, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis an das dritte und vierte Glied. Hier ruft Gott seinen Namen aus und er ruft nichts anderes aus wie seine Eigenschaften. Der, wer er ist, ruft er aus. Den Namen kannst du nicht trennen vom Wesen, vom Charakter. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Also, wenn er hier sagt, dein Name werde geheiligt, dann bedeutet das nichts anderes, wie er darauf zugreift, dass alle deine Charakterien, dein Wesen, so wie du bist, das werde geheiligt. Ja, und das Ganze, wenn man das so zusammenfasst, unser Vater, also derjenige, der genau weiß, wo wir uns befinden, der unseren Zustand kennt, auch wenn unser Zustand jetzt vielleicht irgendwo in Bedrückung ist, erbärmlich ist, so bist du unser Vater, der es weiß, der sich um uns kümmert, der barmherzige, der gnädige Gott, der im Himmel thront. Und dein Name werde geheiligt. Nun, Gott offenbart sich mit vielen Namen. Es ist nicht nur wenige Namen. Und das ist fantastisch. Das wünsche ich für euch, für einen jeden. Geht mal durch und studiert mal die Namen Gottes. Gott, weil sein Charakter darin offenbart wird. Ich nenne euch nur ein paar wenige. Yahweh Elohim. Ja. Also Gott, der Herr, der Seiende, 1. Mose 2, Vers 4, El Elyon, 1. Mose 14, 22, wie Gott sich ihm offenbart, Gott, der Höchste, El Shaddai, Gott, der Allmächtige, Yahweh Jeri, der Herr sieht, 1. Mose 22, Vers 14, Yahweh, wo er sich Mose offenbart und im zweiten Buch Mose und sagt, hör mal zu, Mose, ich habe mich, das lese ich, 2. Mose 6, Vers 3, ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, also als El Shaddai, sie kennen mich als El Shaddai, aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht offenbart. Also, er zeigt hier auf, sie kennen die Offenbarung als Yahweh nicht, das heißt, dass er Yahweh nicht ausgelebt hat, ja, ihnen nicht gezeigt hat. Ausgelebt hat er schon, weil Gott all seine Namen simultan auslebt, aber ihnen nicht offenbart, nicht gezeigt. Yahweh Rapha, der Herr, der mich heilt. Yahweh Nissi, der Herr ist mein Bana. Yahweh Mechadesh, der Herr, der mich heiligt. Adonai, also mein Herr. Yahweh Echad, Gott allein. Yahweh Shalom, der Herr, mein Friede. Yahweh Zebaoth, der Herr der Herrscharen. Yahweh Osainu, der Herr, der uns gemacht hat. Yahweh Zur, der Herr, mein Fels. El Chai, Gott, der das Leben gibt, Gott des Lebens. Yahweh Zetkanu, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Yahweh Shama, der Herr ist gegenwärtig. Und viele, viele andere Namen, die Gott gezeigt hat, offenbart hat, sind alle verborgen. Hier, wo gesagt wird, dein Name werde geheiligt. All diese Eigenschaften werden geheiligt. Das ist die Bitte, die hier ausgesprochen, die ausgerufen wird zu Gott hin. Herr, dein Name werde geheiligt. Nun, geschieht das nicht schon automatisch? Warum denn diese Bitte? Was beinhaltet dein Name werde geheiligt? Können wir Gott heiligen? Können wir etwas beitragen, was Gott fehlt, was er nicht hat? Ist es ein Mango, also was Gott noch nicht besitzt und dadurch, durch unser Gebet und unser Bemühen, dass er das jetzt noch dazu kriegt, dass sein Name geheiligt wird? Worum geht es in dieser Bitte? Dein Name werde geheiligt. Das möchte ich fürs nächste Mal lassen um aufzuzeigen, die Größe dieser Tatsache und dieser Bitte: Dein Name werde geheiligt. Unser Vater, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt. Lass uns, wenn wir durch dieses Gebet gehen, tiefer denken als einfach nur ein wiederholtes Gebet, das wir auswendig kennen. Lasst uns aber auf dieser Weise beten, dass wir Gott verherrlichen, dass wir Gott ehren und anbeten.